Armutszeugnis. Der Wirtschaftspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge von Armutszeugnis, dem Wirtschaftspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hallo Eva.
Hallo Sabine.
Heute wollen und müssen wir darüber sprechen, was euch wahrscheinlich auch schon länger umtreibt oder umtreiben sollte, nämlich die Angriffe der Bundesregierung auf den Sozialstaat. Wir hatten das schon mal als Thema und zwar in der Folge 22, das war letztes Jahr im November. Da hatten wir das schon mal zum Thema gemacht, aber seither hat sich sehr viel getan, nicht unbedingt zum Guten. Mittlerweile ist klar, dass die Bundesregierung die krassesten Sozialkürzungen seit der Agenda 2010 plant. Kurzer Reminder, Agenda 2010 war, als Kanzler Schröder SPD die Hartz-IV-Reform sukzessive durchgesetzt hat ab 2003 und sich gerühmt hat, den größten Niedriglohnsektor Europas geschaffen zu haben. Also nur noch mal als Erinnerung. Derzeit sind massive Angriffe für den Gesundheitsbereich geplant. Da liegt auch schon ein konkreter Gesetzentwurf vor. Aber es gibt auch Planungen der Kürzung in der Pflege, bei der Rente, in der Kinder- und Jugendhilfe und bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen. Und dazu soll auch noch das Arbeitszeitgesetz geschleift werden. Und vieles davon soll, wenn es zumindest nach dem Willen des Bundeskanzlers Merz geht von der Union, aber auch die SPD möchte das gerne, vieles davon soll im Eiltempo am liebsten noch vor der parlamentarischen Sommerpause verabschiedet werden und zwar natürlich am liebsten ohne viel Widerstand. Auf der anderen Seite und kann ein bisschen Mut machen, regt sich so langsam ein bisschen Widerstand und die Leute fangen an, auf die Straße zu gehen. Es gibt jetzt mittlerweile in etlichen Städten Vernetzungen und Mobilisierung gegen die Sparpolitik, Verbände aus dem Gesundheitsbereich, die Partei Die Linke, Aktivistinnen aus der Eingliederungshilfe und Sozialverbände und so weiter. Natürlich auch Gewerkschaften fangen an, sich miteinander zu verbinden und es gibt quasi zarte erste Protestpflänzchen, kann man da sagen. Und wir können nur hoffen, dass sich das bald sehr viel mehr ausbreitet und sich Menschen zusammenfinden, um gegen diese Politik sich zur Wehr zu setzen. Geht ja nicht nur darum, dass der Sozialstaat weiter demontiert wird, sondern dass in diesem Zuge zumindest Voraussetzungen geschaffen werden, dass der Boden bereitet wird für ein weiteres Erstarken der AfD. Weil diese Politik schürt Unsicherheit und vor allen Dingen verschärft sie das Konkurrenzdenken. Wir hatten es schon öfter davon, Eva, diesen Zusammenhang. Ich verweise jetzt hier auf die Doppelfolge zum Rechtsruck Nummer 19 und 20 waren das, glaube ich. Und Eva, vielleicht bei der Gelegenheit, du warst ja neulich bei diesen Protesten am 1. Juni hier in Berlin, bei den Protesten gegen die geplanten Sozialkürzungen. Vielleicht mal ganz kurz vorweg, wie war es denn da eigentlich? Was hast du da für Einblicke für uns?
Also ich fand es ermutigend, dass so rund 1000 Leute da erstmal zusammengekommen sind. Das sind ja Proteste gewesen, die sind sehr kurzfristig jetzt organisiert worden. Und ich glaube, das war jetzt total wichtig, dass das passiert und dass da mal ein Anfang gesetzt ist. Und ich meine, was klar ist, es fehlt noch eine Vernetzung und so der gemeinsame Schulterschluss mit den Gewerkschaften zum Beispiel oder auch mehr mit den Sozialverbänden noch. Also da würde ich sagen, waren noch nicht so viele Menschen auf der Straße. Aber es ist jetzt ein Anfang und ich glaube, es ist deswegen total wichtig, weil ich so das Gefühl habe, und das hat man auch oft gehört, dass viele Verbände und Organisationen sich auch so ein bisschen davor gescheut haben, zu Protesten aufzurufen, weil so ein bisschen so eine Angst vorherrscht, ja, was ist denn, wenn das irgendwie erstmal nur total klein wird und irgendwie so eine quasi schon direkt eine Niederlage ist. Und ich würde sagen, egal, wir müssen anfangen und wir müssen dann eben weitermachen. So war es auch damals bei den Protesten gegen die Agenda 2010. Das hat auch erstmal klein angefangen und ist dann eben sehr groß geworden. Und ich hoffe, sowas gelingt wieder.
Ja, wir wollen in der Sendung heute jetzt nicht alle Einzelheiten des, ich sage jetzt mal, Katalogs der Grausamkeiten, die da geplant sind, uns angucken. Das würde wirklich mehrere Stunden dauern. Aber ich möchte bei dieser Gelegenheit darauf hinweisen, dass du, Eva, einen ganz, ganz tollen Text geschrieben hast, der nämlich diese Arbeit sich mal gemacht hat. Du hast zusammengetragen, was eigentlich alles genau in den unterschiedlichen Bereichen geplant ist, ne? Also Gesundheit, Pflege, Rente, Kinder- und Jugendhilfe und so weiter. und welche Agenda eigentlich von der Bundesregierung da dahinter steckt. Also wer einen Überblick braucht, der schaut gerne in diesen Text. Wir verlinken ihn natürlich auch in den Shownotes. Ich möchte aber einen Satz daraus zitieren. Eva, du hast in deinem Text geschrieben, der übrigens diese wunderbare Überschrift hat, Bundesregierung holt die Kettensäge raus, ja, also in Anlehnung an den argentinischen Präsidenten Milei, der ja in seinem Wahlkampf mit der Kettensäge immer rumgespielt hat und ganz viel Kürzungen damit angedroht hat, die er dann tatsächlich auch umgesetzt hat. Genau, der Kettensägentext von Eva, nenne ich ihn jetzt immer. Da zitiere ich mal, da schreibst du, einige der schärfsten Angriffe bereiten Bund, Länder und Kommunen für den Bereich der, und jetzt kommt eine Aufzählung, Kinder- und Jugendhilfe sowie der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung und auf Alleinerziehende sowie geflüchtete Jugendliche vor. Und jetzt nochmal ganz kurz, was sind das für Gruppen? Kinder, Jugendliche, Menschen mit Behinderung, Alleinerziehende. Es sind nicht zufälligerweise wahrscheinlich genau jene, bei denen am schärfsten angegriffen wird, sei jetzt mal so, die sich am wenigsten zur Wehr setzen können und die auch immer eine Vertretung brauchen, um das zu tun. Und also jetzt nicht alle, aber doch einige. Und wir möchten uns heute da jetzt eine Gruppe ganz besonders angucken, nämlich die Menschen mit Behinderung. Und wir wollen die besonders angucken, weil da nämlich die Frage eines würdevollen und selbstbestimmten Lebens in Frage gestellt wird. Es geht da um wirklich essentielle Rechte. Es geht um die sogenannte Eingliederungshilfe. Also das sind die Sozialleistungen, auf die die Menschen mit Behinderung einen Rechtsanspruch haben. Und der, um es ganz allgemein zu formulieren, die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglicht, also was wirklich Basales. Und für dieses Thema hast du dich unterhalten, also du hast dich da sehr intensiv mit beschäftigt und hast dich unterhalten mit Birgit Stenger. Wir hören nachher nochmal genauer was zu der Person, Eva, aber vorweg, Birgit Stenger lebt in Berlin und sie hat selbst eine schwere Behinderung und ist seit Monaten in Berlin mit vielen anderen aktiv, um für bessere Lebensbedingungen zu kämpfen. Aktuell ging der Kampf gerade darum, dass die sogenannten persönlichen Assistenzen, also das sind die, die einem Menschen mit Behinderung daheim helfen, so weit, dass er alleine in seinen eigenen vier Wänden leben kann. Es ging eben in diesen Kämpfen darum, dass genau diese Assistenzen, diese Menschen besser bezahlt werden. Und just in diese Kämpfe, die ja eigentlich jetzt gerade vor kurzem Erfolg hatten, davon erzählst du uns gleich noch mehr, Eva, grätscht jetzt die Bundesregierung rein, indem sie viele Bereiche der Eingliederungshilfe im gesamten Land in Frage stellt. Und das wiederum stellt natürlich auch die jetzt gerade erzielten Erfolge in Berlin in Frage. Gut, bevor es aber darum geht, nochmal allgemeiner, die Überlegungen, wie und was man in der Eingliederungshilfe kürzen könnte oder was da überhaupt diskutiert wird, die sind ziemlich krass, weil sie von einer zutiefst inhumanen Denkweise durchzogen sind.
Ja, da triffst du den Nagel auf den Kopf und als ich mich angefangen habe, in das Thema einzulesen, geschah das vor allen Dingen anhand einer geleakten Liste mit Vorschlägen, was Bund und Länder und auch Vertreterinnen von kommunalen Spitzenverbänden da gerade alles so diskutieren. Da geht es um rund 100 Kürzungsvorschläge, die der Paritätische Wohlfahrtsverband dann öffentlich gemacht hatte. Und mir geht es ja schon häufig so, in meinem Feld, auf dem ich arbeite oder in dem ich arbeite, habe ich oft ja mit der Frage von Kürzungen, Haushaltskürzungen und so weiter zu tun. Und man ist diesen ganzen Mist ja irgendwie schon auch gewöhnt. Aber als ich diese Liste mir angeschaut habe, war ich teilweise wirklich fassungslos. Also entsetzt wirklich, ich kann es nicht anders sagen, mit welcher kalten Verwaltungslogik da Ideen durchdiskutiert werden, die für Menschen in ihrem Alltag so essentielle Folgen haben und so eine wahnsinnige Verschlechterung ihres Lebens und man sich wirklich so fragt, wie kann man überhaupt darauf kommen, sowas so als eine Idee auch nur anzudiskutieren? Weil es sind bisher Ideen, aber die Frage wird natürlich sein, was davon wird jetzt umgesetzt? Und ja, man stellt mal wieder fest, dass für die Aufrüstung halt Milliarden um Milliarden da sind, aber an solchen Fragen von einem würdevollen Leben für Menschen mit einer Behinderung, da soll dann gespart werden. Also das ist wirklich ein krasses Kahlschlagprogramm. Und du hast es ja auch schon angesprochen, es geht nicht nur um die Menschen in der Eingliederungshilfe, es geht auch um Kinder und Jugendliche, also Kinder- und Jugendhilfe.
Okay. Gut, aber nochmal ganz kurz zu dieser Situation in Berlin. Lass uns die nochmal näher angucken.
Ja, lass uns auf jeden Fall erstmal mit erfolgreichem Kampf sozusagen.
Ja, zum Mut machen. Wir müssen auch mal Mut machen.
Zum Mut machen, auf jeden Fall. Bei dem Blick auf Berlin, da ging es mir so, dass ich so zwei Aha-Effekte hatte. Und zwar einerseits war ich auch da erstmal so erstaunt, dass ich so festgestellt habe, okay, also worum hier gekämpft wird, ist wirklich so eine ganz essentielle Frage von Menschenwürde und vor allem Menschenwürde und Leben in einem Alltag, wo dich jede Stunde und jeder Tag die Frage eigentlich umtreibt, wie kann ich leben, wie kann ich mein Leben gestalten, wer hilft mir dabei und wie wird mir dabei geholfen? Und ich war beeindruckt, weil es Kämpfe sind, bei denen die Menschen mit einer Behinderung gemeinsam mit den Beschäftigten, also den Assistenzkräften an ihrer Seite gekämpft haben oder auch immer noch irgendwie gemeinsam sich jetzt wehren eben gegen die Kürzungen, die auf der Bundesebene kommen sollen. Und das finde ich insofern interessant, als dass da gemeinsam an einem Strang gezogen wird, solidarisch, ne, um ein würdevolles Leben zu verwirklichen. Und zwar darüber, dass dann eben auch gute Arbeitsbedingungen und gute Löhne bezahlt werden müssen, um ein würdevolles Leben für die Menschen zu ermöglichen, die eben eine Behinderung haben und die in ihren eigenen vier Wänden weiterhin leben möchten. Und man muss einfach sagen, das umfasst eben einerseits diejenigen, die eine Behinderung haben, es umfasst die Beschäftigten, also die sogenannten AssistentInnen. Und natürlich sind da auch Behindertenverbände involviert in diesen Kämpfen. Und vor allen Dingen, das muss man nochmal ganz deutlich unterstreichen, die Gewerkschaft Verdi hier im Berliner Landesbezirk. Und bevor wir uns jetzt näher anschauen, wie diese Kämpfe gelaufen sind und auch was für coole Aktionen da stattgefunden haben, möchte ich gerne erstmal Birgit Stenger zu Wort kommen lassen. Du hast sie schon erwähnt. Sie ist in der Bewegung schon lange aktiv. Es ist ja auch wahrlich nicht die erste Auseinandersetzung in der Geschichte für mehr Rechte für Menschen mit Behinderung. Und sie ist diplomierte Sozialpädagogin und arbeitet beim Verband ASL. Das ist eine Abkürzung, die steht für Arbeitsgemeinschaft für selbstbestimmtes Leben schwerstbehinderter Menschen. Und das ist ein Verein, in dem nur Menschen mit einer Behinderung arbeiten und die machen sogenanntes Peer-Counseling. Das heißt, die beraten andere Menschen mit einer Behinderung. Und zwar vor allem zu dem Thema persönliche Assistenz, also die ambulante Hilfe für ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden. Und Frau Stenger wiederum berät dabei ganz speziell auch zum sogenannten Arbeitgebermodell. Dazu erzähle ich später noch was. Das ist wirklich ein sehr interessantes Modell. Das kann man sich jetzt erstmal einfach so merken. Ja, und von Birgit Stenger wollte ich zu Beginn des Gesprächs erstmal überhaupt wissen, welche Behinderung sie hat und was das eigentlich für ihr Leben und ihren Alltag bedeutet.
Also meine Behinderung ist eine sehr weit fortgeschrittene Muskelatrophie. Das ist eine vererbliche Behinderung und das führt dazu, dass ich jetzt noch meinen Rollstuhl alleine fahren kann, im Winter auch nicht mehr unbedingt, wenn meine Hände zu kalt sind und meine Zähne putzen kann, wenn man mir die Arme richtig hinstellt und die Zahnbürste in die Hand gibt. Und trinken kann ich alleine, wenn man mir das Glas richtig positioniert und dann Strohhalm dran ist. Und das war's. Bei allen anderen Sachen brauche ich Hilfe. Also ich habe rund um die Uhr Assistenz, weil ich eben auch in der Nacht Hilfe brauche. Und zusätzlich werde ich seit 2 Jahren jetzt auch nicht invasiv beatmet. Und das heißt, da müssen die AssistentInnen auch sehr aufmerksam sein und darauf achten, dass alles funktioniert.
Ja, okay. Man merkt an diesem O-Ton, finde ich, von Birgit Stenger super deutlich, wie geradezu lebensnotwendig diese Assistentinnen sind, die da nach Hause kommen. Und wichtig, genau wichtig eben dafür, ein möglichst autonomes und würdevolles Leben führen zu können in seinen eigenen vier Wänden. Und mich würde noch mal kurz interessieren, weil ich habe in deinem Text, den ich gerade erwähnt hatte, den Kettensägentext, habe ich auch gelesen, dass Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert hat. Die Abkürzung ist UNBRK. Und da würde mich mal interessieren, ist eigentlich diese persönliche Assistenz auch davon gedeckt oder fällt die auch darunter?
Jein. Also Deutschland hat in der Tat 2009 diese UN-Behindertenrechtskonvention unterzeichnet. Das war halt wirklich mal so ein ganz wichtiger Schritt, weil die jetzt in den Blick genommen hat, dass das volle oder dass die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und die Einbeziehung in die Gesellschaft mit dieser Konvention auch garantiert und verwirklicht werden soll. Und dann hat Deutschland eben um diese Konvention umzusetzen in nationales Recht, das sogenannte Bundesteilhabegesetz erlassen oder beschlossen. Das Gesetz hat mehrere Stufen, die über die Jahre hinweg in Kraft treten und die letzte Stufe ist auch noch gar nicht in Kraft getreten. Und dieses Bundesteilhabegesetz, das wollte eben dann diesen Paradigmenwechsel ja sozusagen runterbrechen auf der nationalen Ebene und das ausbuchstabieren. Und ein ganz wichtiger Aspekt da drin ist, dass man halt wegkommt, dass die Leistungen für Menschen mit Behinderungen im Fürsorgesystem stecken, also im Fürsorgesystem der Sozialhilfe, dass sie eben da rausgenommen wurden und stattdessen ein modernes Recht auf Teilhabe mit mehr individueller Selbstbestimmung sozusagen verwirklicht werden sollte. Und ein ganz wichtiger Grundsatz dabei ist eben, dass Unterstützungsleistungen nur noch davon abhängig sind, was individuell benötigt wird und nicht länger von der Art der Unterbringung, sondern dass ich erstmal an erster Stelle die Frage steht, was will ich, wie will ich mein Leben leben, das soll ermöglicht werden. Und ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass im Bundesteilhabegesetz alles super ist. Ich habe auch gelernt hier bei meiner Recherche, dass es auch viel Kritik daran gibt und auch an der Entstehung oder um die Entstehung herum viele Kämpfe geführt worden von Behindertenverbänden. Das kann man ganz gut nachlesen in einem Wikipedia-Artikel, wenn man sich dafür näher interessiert. Also da gibt es auch sicherlich Dinge, die noch auf jeden Fall verbesserungswürdig sind. Aber um mal zu deiner Frage zurückzukommen, Sabine, grundsätzlich regelt das Bundesteilhabegesetz beziehungsweise davon abgeleitet dann einzelne Sozialgesetzbücher deinen konkreten Anspruch auf persönliche Assistenz in den eigenen vier Wänden. Und man muss nochmal deutlich festhalten, in Deutschland haben Menschen auch mit einer schweren Behinderung das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. Das ist ein Kernbestandteil von allgemeiner Menschenwürde und das ist erstritten worden. Und das bedeutet zum Beispiel, dass Menschen mit einer Behinderung nicht mehr, wie es ja noch bis in die 70er Jahre hinein der Fall war, dass die nicht mehr gegen ihren Willen in einem Heim leben müssen. Und auch das musste ich mir erst nochmal klar machen, das ist noch gar nicht so lange her, dass so eine Politik existiert hat, ja. Und damit sie eben zu Hause leben können, haben Menschen mit einer Behinderung Anspruch auf diese sogenannten AssistentInnen, die ihnen wirklich im Alltag bei allem helfen, was notwendig ist. Also Körperpflege, Freizeitgestaltung, Reisen, aber auch Begleitung ja durch die Ausbildung, durch die Schule, Begleitung zur Arbeit und so weiter. Und wenn nötig, Frau Stenger hat das ja auch angesprochen, ist das eben auch eine Begleitung rund um die Uhr.
Was du da jetzt nochmal angesprochen hast mit diesen 70er Jahren, das ist ja auch, also jetzt im Vorfeld habe ich ja ein bisschen mich auch anhand deiner Vorbereitung eingelesen und mir war das auch nicht klar, was für eine unglaublich wechselhafte Geschichte die Behindertenbewegung hinter sich hat, wie viel eigentlich auch erreicht worden ist tatsächlich, wenn, obgleich natürlich alles noch nicht, also weit entfernt von perfekt ist, logischerweise. Aber ich fand auch interessant, dass es eben auch um die Bezeichnung, also wie nennt man Menschen mit Behinderung, lange Kämpfe gab. Ne? Und da fand ich einen ganz interessanten Punkt. Also zum einen mal gab es ja in der Behindertenbewegung in den 70er, 80er Jahren eine für viele wahrscheinlich auch provokante Umdeutung des Begriffs Krüppel, der auch schon sehr alt ist, die sich selbst dann den Begriff angeeignet haben und dann von der Krüppelbewegung gesprochen haben, um gegen dieses, gegen so eine Mitleidshaltung auch anzugehen, um autonom zu sich zu fühlen und auch zu werden, gegenüber betriebene Fürsorge zu protestieren. Und heute hat man sich weitgehend in allen Publikationen, kann man das eigentlich so lesen, die Bezeichnung Menschen mit Behinderung durchgesetzt. Wobei ich einen interessanten Punkt fand, dass in diesem Zuge der Diskussion der Begrifflichkeit auch festgestellt worden ist, dieses Wort behindert oder Menschen mit Behinderung transportiert auch immer so ein bisschen, man ist eigentlich behindert durch das Umfeld und nicht
man
von sich aus.
Behindert.
Man wird behindert.
Man wird
genau.
Behindert, ja.
Also angenommen zum Beispiel, alles wäre barrierefrei, ja, dann ist man nicht mehr behindert, weil man sich bewegen kann. Aber wenn du eine Gesellschaft hast, die das nicht ermöglicht, dann bist du behindert von der Gesellschaft. Das fand ich nochmal einen interessanten Punkt.
Ja, Sabine, du hast es mit den Kämpfen erwähnt. Das fand ich für mich auch nochmal wirklich eine Entdeckung. Also so ein bisschen einzutauchen in die 60er, 70er Jahre auch vor allen Dingen, was da alles passiert ist, auch in den USA, dann teilweise als so ein bisschen Vorreiterkämpfe, aber eben auch hier bei uns in Deutschland. Und ja, heute sind wir halt an einem Punkt, wo jetzt in Berlin, wie gesagt, wichtige Dinge erstritten worden sind. Und um da jetzt nochmal drauf zurückzukommen, jetzt wird es vielleicht ganz kurz mal ein bisschen nerdig, kann man sich klar machen, es gibt eben für diese Unterstützung in den eigenen vier Wänden zwei Wege. Ne? Also sie passiert immer über sogenannte AssistentInnen, aber man kann entweder solche Assistenzleistungen erhalten über so einen sogenannten Dienstleister oder einen sozialen Träger. Der schickt dann AssistentInnen zu dir nach Hause, übernimmt halt die gesamte Verwaltung, stellt die Leute ein, macht die Dienstpläne und so weiter. Das ist der eine Weg. Oder man wird als Mensch mit einer Behinderung selbst Arbeitgeber und stellt diese AssistentInnen selber an und sucht sie natürlich dann auch selber aus. Ja? Und das heißt natürlich, man hat noch eine viel weitergehende Kontrolle, wie man um sich hat. Ja, auch im Ernstfall 24 Stunden am Tag. Und dafür garantiert das Gesetz eben ein sogenanntes persönliches Budget, also Geld, was ich bekomme, um dann selbst Leute anzustellen. Und das ist eben ein ganz wichtiger Schritt gewesen hin zu einem selbstbestimmteren Leben. Und ich hatte es ja schon erwähnt, das ist das sogenannte ArbeitgeberInnenmodell der persönlichen Assistenz. Und da kann man wirklich sagen, das ist eine Errungenschaft der Behindertenrechtsbewegung.
Okay, wusste ich jetzt auch nicht diesen Unterschied. Aber auch interessant, dass wir jetzt hier mal von einem positiven Arbeitgeberinnenmodell sprechen.
Auf jeden Fall, ja. Fand ich auch.
Weil es eben zu einem autonomeren Leben und auch ein bisschen so Prinzip Augenhöhe ausdrückt, ne?
Auf jeden Fall finde ich dieses ArbeitgeberInnenmodell einen wahnsinnigen Fortschritt und eine wichtige Errungenschaft. Und in Berlin kann man sagen, ist dieses Modell eben ganz maßgeblich durch Kämpfe von den Menschen mit einer Behinderung gemeinsam mit den Beschäftigten in den Assistenzdiensten und auch mit Unterstützung ganz maßgeblich von der Gewerkschaft Verdi erkämpft worden und auch ausbuchstabiert worden. Und das hat unter anderem auch dazu geführt, dass die AssistentInnen nach diesem ArbeitgeberInnenmodell dann auch irgendwann die gleiche Entlohnung bekamen, wie eben diese AssistentInnen, die über einen Dienstleister geschickt worden sind. Ja, das war nämlich lange Zeit nicht so. Da sind nämlich diejenigen, die beim Arbeitgebermodell oder im Arbeitgebermodell gearbeitet haben, deutlich schlechter bezahlt. Die haben, nur um das mal kurz zu erwähnen, die Entgeltgruppe 3 nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes der Länder bekommen und die anderen, die bei den Dienstleistern angestellt waren, eben die Entgeltgruppen 5, also ein deutlicher Unterschied. Und nach Kämpfen und Verhandlungen unter der damaligen noch rot-rot-grünen Regierung hier in Berlin haben dann 2023 endlich alle, egal wo sie dann als Assistentin beschäftigt waren, die gleiche Bezahlung bekommen. Und das ist natürlich auch ein totaler Fortschritt gewesen.
EG 5 war das dann auch, ehrlich gesagt,
was auch nicht viel ist. Nee.
Genau.
Auf jeden Fall.
Aber trotzdem ist es wichtig, dass da eine gleiche Bezahlung vorliegt, damit diese beiden Sphären sich nicht in Konkurrenz stehen und man dann natürlich lieber dahin geht, wo mehr bezahlt wird, was in dem Fall dann das schlechtere Modell gewesen wäre für die Menschen mit Behinderung, ne? Wenn ich
genau.
das jetzt richtig verstanden habe.
Genau, du kannst ja so ein Arbeitgebermodell überhaupt nicht leben, wenn die Leute nach einem anderen Modell viel mehr Geld kriegen, dann kriegst du ja keine Leute, ja, dann existiert es ja nur auf dem Papier.
Aber was du vorhin gesagt hast, fällt mir jetzt gerade nochmal ein, ein Freund von mir hat das mal gemacht, also hat mal so eine persönliche Assistenz gemacht und ist dann in diesem Arbeitgebermodell und hat dann nach ein paar Wochen, haben die beide, sowohl die Person mit der Behinderung als auch der Freund von mir gemerkt, dass sie nicht gut miteinander matchen und haben sich im Guten darüber transparent unterhalten können und haben das dann beendet, was eigentlich der Idealfall ist. Wenn du aber jetzt in der Lage bist, dass du komplett abhängig bist von dem, was du da verdienst und überhaupt nichts anderes findest, dann wird es schwierig. Ne? Also das ist dann schon auch eben ein Abhängigkeitsverhältnis in dem Sinne ist, dass man ja abhängig ist von einem Einkommen. Und das kann im Zweifel auch schwierig werden, aber es ist trotzdem besser, so wie es jetzt ist.
Ja, und in jedem Fall, finde ich, muss man sich klar machen, das ist halt ein Zusammenwirken und eine Arbeit, die ja wahnsinnig eng mit einer anderen Person stattfindet. Ne? Und das ist auch einfach eine besondere Voraussetzung, und alles stattfindet.
Also es muss schon gut matchen, wenn man jemanden so nahe körperlich an sich ranlässt.
Auf jeden Fall, ja. Genau, und ich hatte ja jetzt schon so ein bisschen erzählt, was in Berlin da geschehen ist. Und damit es geschehen konnte mit diesen höheren Löhnen, die auch bezahlt werden, mittlerweile wieder, muss man sagen, musste sich eben erst auch mal so ein ArbeitgeberInnenverband gründen. Und das ist dann damals unter der rot-rot-grünen Landesregierung noch zu den Zeiten passiert. Und zwar hat sich da der APA gegründet, die Arbeitsgemeinschaft der ArbeitgeberInnen mit persönlicher Assistenz. Und die haben dann mit Verdi einen Tarifvertrag abgeschlossen. Übrigens der erste Tarifvertrag dieser Art bundesweit. Und dann konnten eben auch diese höheren Tariflöhne da festgeschrieben werden und dann bezahlt werden. Und zwar halt nur natürlich bezahlt, weil die damalige rot-rot-grüne Landesregierung auch zugesagt hat und dafür gesorgt hat, dass diese Tariflöhne refinanziert werden. Weil man muss sich ja klar machen, das Geld dafür kommt ja aus dem öffentlichen Haushalt. Und deswegen ist es natürlich eine entscheidende Frage, wie sich eigentlich eine Landesregierung auch zu diesem Modell stellt. Und da musste man jetzt leider feststellen, dass diese Politik sich unter der CDU-SPD-Regierung, die ja mittlerweile Berlin ja regiert, total gewandelt hatte. Die haben zwar erstmal so gesagt, ja, wir bezahlen das auch weiter im ArbeitgeberInnenmodell, ihr kriegt das refinanziert, aber haben das dann einfach nicht gemacht. Und das lag Monate brach und es gab immer wieder Proteste dagegen, denn die müssen ja mit jedem Haushalt dann diese Refinanzierung erstmal sozusagen bestätigen, müssen eine fachliche Weisung rausgeben. Und das ist einfach überhaupt nicht passiert. Dann gab es da irgendwie monatelang Proteste gegen, es rührte sich nichts. Und dann haben im November 2025 die Menschen mit Behinderung gemeinsam mit ihren Assistenzkräften und auch mit der Gewerkschaft Verdi gesagt, jetzt reicht's uns. Wir besetzen jetzt für 24 Stunden die Senatsverwaltung für Soziales in Berlin. Und das ist dann auch passiert. Mit 30 bis 50 Leuten sind die da rein, haben das besetzt. Und das hat natürlich für ordentlich Publicity gesorgt.
Sehr gut.
Und dann, also das meinte ich auch ganz am Anfang mit cooler Aktion. Und dann hat natürlich die schwarz-rote Regierung dann erstmal so ganz schnell gesagt, ja, wir regeln das jetzt, ne? Weil diese Bilder will man halt nicht haben, dass hier Leute in einem Rollstuhl, da waren einige mit dabei, die Senatsverwaltung für Soziales besetzen müssten. So, und dann dachte man schon, okay, der Konflikt ist jetzt abgeräumt, jetzt ist endlich mal, kehrt hier Ruhe ein und die Leute können wieder irgendwie ihr Leben leben. Aber auch dann war dieser Konflikt nicht vorbei und es hat dann wirklich nochmal rund 5 Monate gebraucht, bis vor kurzem dann endlich diese fachliche Weisung nicht nur da war, sondern auch tatsächlich sozusagen in den Vollzug gegeben wurde und damit dann endlich wieder die gleiche Bezahlung jetzt sozusagen Realität geworden ist. Und das ist wirklich eine komplett absurde Hinhaltetaktik, die da gelaufen ist. Und als ich das Interview mit Birgit Stenger so ungefähr Anfang Mai geführt habe, da habe ich schon gedacht, dieser Konflikt ist doch jetzt endlich mal durch. Und da haben wir darüber gesprochen. Da war er aber immer noch nicht durch. Mhm. Im Dezember letzten Jahres hatte das Abgeordnetenhaus gesagt, es gibt jetzt einen Beschluss, wir refinanzieren das weiterhin. Im März lag eine fachliche Weisung vor. Da hätte das eigentlich alles schon irgendwie passieren müssen. Passiert ist aber trotzdem nichts, weil das Landesamt für Gesundheit und Soziales, das LAGE so, das in Berlin sozusagen als Verwaltungsbehörde sich um diese ganzen Belange kümmert, in der Pflege, Gesundheit, Umwelt, Verbraucherschutz, die haben einfach nichts gemacht. So. Die haben es ausgesessen. Passierte nichts. Und dann habe ich das Interview mit Birgit Stenger geführt und damals war es eben immer noch nicht geklärt. Und jetzt hören wir mal rein, was sie zu dieser Gemengelage damals im Mai dann knapp kommentiert hat.
Den Arbeitgeberverband haben wir gegründet, weil uns in Aussicht gestellt worden ist, dass unsere AssistentInnen genauso beschäftigt werden wie die bei den Diensten, wenn wir einen Arbeitgeberverband haben. Ja, das war Voraussetzung. Und die nachfolgende Regierung, also die jetzige SPD-CDU-Regierung, ist überhaupt nicht bereit, uns als ArbeitgeberInnenverband ernst zu nehmen und auch nicht den Tarifvertrag, den wir mit Verdi geschlossen haben, ernst zu nehmen.
Ah, okay, denen wurde quasi im Vorfeld gesagt, die Vorgängerregierung hat gesagt, also ihr müsst einen Arbeitgeberverband gründen und dann wird das alles gehen. Und dann hat die nachfolgende Regierung, SPD, CDU, das nicht in gleicher Weise akzeptiert. Ah, jetzt verstehe ich, okay. Aber vielleicht kannst du nochmal en Detail erläutern, warum das denn monatelang gedauert hat eigentlich. Ich habe es immer noch nicht verstanden, bis die Refinanzierung der Löhne dann tatsächlich in der Praxis umgesetzt wurde.
Also so ganz weiß ich es nicht. Es gibt Vermutungen. Also Verdi hat zum Beispiel damals sehr scharf kritisiert, dass ja schon seit dem Dezember 25 der Beschluss des Abgeordnetenhauses vorlag und dann trotzdem monatelang nichts passiert ist. Und dann haben die gesagt, also ein demokratisch gefasster Beschluss des Berliner Abgeordnetenhauses, der darf nicht durch die Untätigkeit in nachgeordneten Verwaltungen ausgehebelt werden. Und das bringt es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt, die Gemengelage. Und man kann sich jetzt natürlich fragen, was da los war. So ganz wird man es wahrscheinlich nicht rausfinden. Aber meine Vermutung wäre, da hat halt jemand das hintertrieben, ne? Und da kann man sich jetzt vorstellen, aus vielleicht einem Interesse daran, dass in Berlin ja eh die letzten Haushalte immer Kürzungshaushalte waren. Und dann vielleicht jemand findet, da müssen wir jetzt auch an der Stelle schon sparen. Oder es spielt vielleicht auch eine Rolle, dass wir ja jetzt schon auch im Wahlkampf sind und hier im September gewählt wird in Berlin und man das bis dahin vielleicht irgendwie aussitzen wollte. Man weiß es nicht genau. Aber nun ist es endlich wahr geworden und es gibt diese gleiche Bezahlung und es gibt sozusagen diese Refinanzierung.
Also für Berlin, ne?
Für Berlin, genau. Das muss man immer sagen, für Berlin.
Mhm,
ne?
Genau.
Das ist dann eben endlich in trockenen Tüchern gewesen, nachdem ich mit Frau Stenger geredet hatte.
Das ist eigentlich ein super Erfolg jetzt für Berlin. Prima, dass das jetzt durchgekämpft ist. Und das ist natürlich genau deshalb auch jetzt besonders tragisch, dass ausgerechnet jetzt die Bundesregierung da reingrätscht und bundesweit eine Situation schafft, in der sehr viele Angriffe auf Leistung in der Eingliederungshilfe in der Debatte stehen oder geplant sind. Und es ist in allen Bereichen festzustellen, aber eben auch in diesen Bereichen, dass immer von einer Kostenexplosion gesprochen wird in der Kinder- und Jugendhilfe und auch in der Eingliederungshilfe und dass das so angeblich nicht mehr akzeptabel sei. Es heißt ja immer, wir können uns das nicht mehr leisten. Und auch die ehemalige Bundesfamilienministerin Christina Schröder, weiß nicht, ob sich noch jemand an sie erinnert, von der CDU, macht ja auch in diese Richtung Stimmung. Eigentlich hat man ja gedacht, Frau Schröder ist so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, aber nein, sie ist maßgeblich daran beteiligt, den Kurs der Union noch weiter nach rechts zu verschieben, und zwar als stellvertretende Leiterin des Thinktanks Republik 21 e.V., nennt sich Denkfabrik für neue bürgerliche Politik, R21. Erinnert mich an eine Zigarettenmarke. Egal. Also ein Think Tank, der übrigens auch die Brandmauer zur AfD schleifen möchte. Ganz interessanter Verein, müsst ihr euch mal genauer anschauen. Wir verlinken euch dazu was in den Shownotes. Das jetzt hier aber nur am Rande. Eva, sag doch noch mal was bitte zu dieser vermeintlichen Kostenexplosion. Was steckt denn da genau dahinter?
Ja, die Kosten sind in der Tat gestiegen, aber das ist halt überhaupt nicht verwunderlich, ja, weil der größte Teil sozusagen des Anstieges der Kosten, der geht auf steigende Fallzahlen zurück. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass unsere Gesellschaft immer älter wird und natürlich mit dem Alter auch mehr Krankheiten und auch mehr Behinderungen auftreten bei Menschen. Und ganz maßgeblich spielt auch die Inflation einfach eine Rolle. Ja, also wir haben Lohnsteigerungen, wir haben aber auch höhere Preise auf anderen Gebieten, also für Sachen eingekauft werden müssen und so weiter. Und das heißt, darauf gehen vor allem die gestiegenen Kosten zurück und weniger jetzt wirklich darauf, dass es tatsächlich eine Leistungsausweitung gegeben hätte nach dem Bundesteilhabegesetz. Also auch da verlinke ich mal einen interessanten Text, eine Analyse von Alexander Fischer vom Deutschen Gewerkschaftsbund, der dröselt das ganz anschaulich auf. Und trotzdem ist es halt so, dass Bundeskanzler Merz durch die Gegend tourt. Also zum Beispiel war er im Sommer 2025 auf dem Deutschen Kommunalkongress und da hat er das angesprochen, diese Kostenexplosion, wie er es immer so schön sagt, und hat halt ganz klar gesagt, dass wir allerdings über Jahre hin jährliche Steigerungsraten von bis zu 10% bei der Jugendhilfe und der Eingliederungshilfe sehen. Das ist so nicht länger akzeptabel. Ne, das ist die Marschrichtung. Und auch für die Kinder- und Jugendhilfe, das nur mal hier ganz kurz am Rande erwähnt, ist es so, dass das vor allem mit steigenden Fallzahlen zu tun hat. Und das finde ich auch wirklich so bitter, dass eine Gesellschaft sich an dieser Stelle nicht überlegt, wenn die Bedarfe steigen und sie steigen unter Kindern und Jugendlichen massiv aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen. Da wirkt die Pandemie nach. Also da geht es um Ängste und Sorgen im Alltag wegen Armutserfahrung, wegen wirtschaftlicher Nöte, die zunehmen. Da geht es auch um die Folgen eines toxischen, also der toxischen Wirkung der Social-Media-Plattformen. Da geht es um steigende Gewalterfahrung, unter anderem durch rechtsextreme Jugendkulturen und so weiter und so fort. Also es gibt eine Liste von Dingen, warum Kinder und Jugendliche in unserer Gesellschaft massiv unter Druck geraten. Die Krisen bei Kindern und Jugendlichen steigen und die Krisen und Krankheiten. Und darauf wird jetzt in unserer Gesellschaft, wenn es nach der Bundesregierung geht, dadurch reagiert, dass man sagt, ja, das geht nicht, dass die Kosten steigen. Kosten müssen runter, ne?
Es wird gar nicht auf die Ursachen der Kostensteigerung geguckt, ne? Sondern genau. es wird einfach gesagt, Kosten runter.
Ja. Und ich habe Birgit Stenger auch danach gefragt, in diesem Kontext dieser ganzen Debatte, die wir jetzt schon seit Monaten erleben, was denn für sie eigentlich ein Leben in Würde bedeutet. Und das hat sie so beantwortet.
Also für mich bedeutet ein Leben in Würde, dass ich mein Leben so leben kann, wie ich es mir vorstelle. Also arbeiten zu gehen, Freunde zu treffen, zu verreisen und dabei nicht ständig Angst davor zu haben, dass man mir diese Möglichkeit nimmt, weil jedes Jahr aufs Neue wurde in den letzten 40 Jahren überprüft, ob ich noch Assistenz brauche. Obwohl klar ist, dass sich mein Zustand niemals verbessert. Und für mich bedeutet Würde, wenn ich in der Tagesschau nicht dargestellt werde als reines Luxusobjekt, ja, als eine viel zu hohe Ausgabe, als eine Belastung des Sozialstaates.
Ja, das ist dieses, was ich vorhin schon angesprochen hatte, ne, mit diesem, wir können uns das nicht mehr leisten. Und also es ist jetzt wirklich, also ich weiß gar nicht, ich muss mich jetzt echt vorsichtig ausdrücken. Aber ich finde bei diesem ganzen Thema, gerade so wie es jetzt wieder diskutiert wird, wir können uns das nicht mehr leisten, dass gerade bei den Menschen mit Behinderung und im Umgang damit, da liegt so ein bisschen der Schatten einer ganz düsteren Vergangenheit immer drauf, ne? Also ich finde es echt, also wie gesagt, ich will jetzt vorsichtig sein, ich möchte jetzt auch nichts relativieren. Aber natürlich, als im Nationalsozialismus Tausende von Menschen mit Behinderungen umgebracht worden sind, ermordet worden sind, ich glaube, das muss ich jetzt nicht näher ausführen, das ist, denke ich, bekannt, wurde argumentiert mit, das ist eine zu große Belastung, das können wir uns finanziell nicht mehr leisten. Es wurde auch argumentiert mit, es passt nicht in den Volkskörper, ne, war jetzt nochmal eine andere Argumentationsschiene. Aber natürlich dieses, wir können uns das nicht mehr leisten, ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen, das ruft bei mir ganz düstere Erinnerungen vor, ne. Also diese Rede auch von unwertem Leben und so, ne. Also das ist echt, ja, ich möchte vielleicht bei der Gelegenheit etwas erwähnen, warum es vielleicht nicht so ganz weit hergeholt ist oder ich vielleicht gar nicht so vorsichtig sein muss, weil es gibt eine Autorin, ich weiß nicht, Eva, ob du schon mal von der gehört hast, Dagmar Herzog. Sie ist Historikerin in New York und sie arbeitet schon sehr lange einschlägig zum Thema Geschichte der deutschen Debatte über den sogenannten Wert des behinderten Lebens. Das ein einschlägiges Buch heißt Eugenische Phantasmen. Das ist 2024 erschienen. Und jetzt hat sie gerade aktuell ein neues Buch veröffentlicht mit dem Titel Der neue faschistische Körper, wo sie untersucht und analysiert, wie die AfD in Deutschland über Menschen mit Behinderung spricht. Und das ist, wenn man sich das durchliest, ist es sehr, also nimmt es einen schon ganz schön mit, was sich da an Erinnerungen durch diesen Diskurs bei der AfD wieder hochholt. Also es ist wirklich grausam. Und sie hat jetzt gerade einen Artikel veröffentlicht, eben vor 2 Wochen oder so. Weiß jetzt gar nicht mehr, ob in der Süddeutschen oder der Zeit. Wir verlinken euch das in den Shownotes, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber da hat sie selber geschrieben, sie hätte sich das vor ein paar Jahren noch nicht mehr im Ansatz vorstellen können, dass sie eine Einladung kriegt zu einer Konferenz, jetzt jüngst, zu dem Thema aktuelle Faschisierung und Umgang mit Menschen mit Behinderung. Ne? Also insofern ist es nicht so wahnsinnig weit hergeholt, was ich da selber da empfinde bei dem Thema und was mir da für Assoziationen kommen?
Du, total. Ich kann da auch mal anschließen mit einer Bemerkung, die auch Birgit Stenger in dem Interview gemacht hat und die mich echt nochmal so ans Nachdenken gebracht hat. Sie hat nämlich auch an einer Stelle gesagt, das, was jetzt hier so an Kürzungen diskutiert wird, das ist qualitativ nicht weit davon entfernt, was die AfD macht. Mhm. Und ich bin erstmal so ein bisschen dran hängen geblieben und das klang für mich noch so nach und ich bin so in den inneren Widerspruch gekommen, aber das ist ja nicht das Gleiche. Und es ist auf einer bestimmten Ebene natürlich nicht das Gleiche, weil die AfD tatsächlich diesen homogenen Volkskörper will, ne? Und weil Menschen mit Behinderungen systematisch in dieser Partei abgewertet werden. Und weil ein Björn Höcke, der sagt ja zum Beispiel, ist jetzt ein Zitat, gesunde Gesellschaften haben gesunde Schulen. Und er wendet sich gegen das Ideologieprojekt der Inklusion und nennt Inklusion einen Belastungsfaktor, ja. Und diese Belastungsfaktoren müsse man eben vom Schulsystem wegnehmen. Und natürlich ist das, was die Bundesregierung oder was Vertreter der Länder und auch der kommunalen Spitzenverbände jetzt hier diskutieren, das ist natürlich nicht eins zu eins das Gleiche. Aber wenn du dir anguckst, was am Ende die Folgen einer Politik sind, wenn du Bereiche zusammenkürzt und was das für die Menschen im Alltag bedeutet, dann ist es halt nicht mehr so weit hin, ja? Also wenn du jetzt ein Beispiel, wir gehen da ja nochmal drauf ein, wenn du jetzt die Mittel so zusammenkürzt, dass Kinder eben mit einer Behinderung nicht mehr in die Regelschule gehen können, weil das nicht mehr machbar ist für diese Familien, dann pushst du die halt über sozusagen ein Sparargument aus den Schulen raus. Okay, du sagst halt nicht irgendwie aktiv, das wollen wir nicht, Inklusion ist Mist, das ist irgendwie, passt uns nicht. Nö, aber du machst halt Fakten auf einer anderen Ebene, wenn das so kommt, ne? Und da, finde ich, hat Birgit Stenger dann total recht, wenn sie sagt, es ist qualitativ letztlich kein besonders großer Unterschied im Alltag dann.
Ja, würde ich auch sagen. Und interessant finde ich auch, wenn man sich die Argumentation anguckt, warum die AfD gegen Inklusion ist, jenseits dessen, was du jetzt von Höcke gesagt hast, gibt es auch noch das Argument, dass die Menschen mit Behinderung, die Kinder mit Behinderung eben die anderen in ihrer Leistungsfähigkeit blockieren. Also der Wettbewerb wird damit gestört. Ne? Also dieses Effizienz- und Wettbewerbsgedanke, der da ganz stark von der extrem neoliberalen AfD, muss man auch nochmal sagen, bemüht wird. Ne? Ja, und ganz grundsätzlich ist mir dann auch nochmal gekommen, dass es aber auch Kennzeichen einer ganz spezifischen Wirtschaftsverfassung ist, in der wir leben, die ja Menschen tatsächlich nur dann, also das Kapital verwertet, ja, Arbeitskraft von Menschen, um sich vermehren zu können. Das ist ja die Logik, weshalb ja dann, wenn sich Menschen nicht mehr, die Arbeitskräfte von Menschen nicht mehr so gut verwerten lassen, die dann auch nicht mehr so wichtig sind. Also es liegt schon auch an der Systemik der Wirtschaftsverfassung, vom Kapitalismus, kann man jetzt einfach mal so sagen, die das irgendwie nicht erzwingt, aber sehr nahelegt mit diesem Wertbegriff. Deshalb muss ich mal ein bisschen schlucken, wenn die Gewerkschaften sagen, ich bin mehr wert oder wir sind es wert, wo ich immer denke, Leute, bezieht euch doch jetzt nicht auch noch auf diesen Begriff, ja, aber gut, das ist nochmal eine ganz andere Diskussion, ne? Aber jetzt nochmal zurück, nicht, dass wir jetzt abschweifen zu stark. Lass uns nochmal ganz konkret auf die geplanten, tatsächlich diskutierten Angriffe derzeit schauen. Du hast ja erzählt schon, dass es dieses geleakte Papier gab vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, das Papier hat ja auch für ziemlich Furore gesorgt. Und da geht es um eine Ideensammlung, die eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe unter Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände erarbeitet hat und die unter der Ägide vom Bundeskanzleramt tagt. Und du hast ja schon gesagt, grausame Liste sozusagen. Und der Paritätische Wohlfahrtsverband hat dazu eine fachliche, sehr hilfreiche Kommentierung geliefert, damit man relativ schnell versteht, was da eigentlich überhaupt an krassen Dingen zur Diskussion stehen. Und ja, vielleicht kannst du dazu noch mal was Näheres erzählen.
Ja, gerne. Also ich fand es auch total wichtig, dass der Paritäter dieses Papier wirklich geleakt hat. Das passiert ja nicht so häufig, dass dann Verbände sagen, okay, jetzt reicht's uns, wir machen das jetzt schon mal öffentlich, weil die nämlich gesagt haben, das geht gar nicht, was hier hinter verschlossenen Türen einfach mal so überlegt wird. Und das war wirklich ein wichtiger Move. Und in dieser Liste, da stecken 108 Vorschläge im Bereich Kinder- und Jugendhilfe, Eingliederungshilfe, aber es geht auch um Kürzungen bei geflüchteten Kindern und Jugendlichen oder um den Unterhaltsvorschuss. Da könnt ihr gerne in dem von dir so nett erwähnten Text von mir nochmal genaueres.
Der Kettensägentext.
Der Kettensägentext, so nennen wir ihn jetzt immer nur noch, nachlesen. Genau, und ja, man hat sich dann irgendwie mit diesem Papier überlegt, dass man mit all diesen Vorschlägen mindestens 8,6 Milliarden Euro einsparen will. Und ich sage mindestens, weil überhaupt nur ein Drittel dieser Ideen in diesem Papier mit so konkreten Einsparsummen hinterlegt ist. Und um mal ein paar Beispiele zu nennen, was da alles drinsteckt, und ich kann jetzt wirklich nur auf ein paar eingehen, weil es gibt ein Beispiel, was krasser ist als das andere. Also Kinder und Jugendliche, das hatte ich ja schon kurz erwähnt, die eine Behinderung haben, die sollen künftig keinen Anspruch mehr haben auf eine individuelle Schulbegleitung und Schulassistenz, wenn sie an eine Regelschule gehen. Und das wäre ganz klar ein Bruch der UN-Behindertenrechtskonvention. Und es ist auch ganz klar, dass für viele Kinder und Familien dann der Besuch einer Regelschule eigentlich nicht mehr möglich sein wird, wenn das so kommt. Ne? Man will stattdessen in der Eingliederungshilfe an dieser Stelle, aber auch bei vielen anderen Leistungen auf das sogenannte Poolen zurückgehen. Also man will sozusagen individuelle Rechtsansprüche abschaffen und sagen, dass Leute künftig nur noch Anspruch auf sogenannte Gruppenlösungen haben. Also jetzt zum Beispiel bei der Schulbegleitung müssten sich dann Familien mit einem Kind mit einer Behinderung einfach eine Schulbegleitungsperson teilen, mehrere Familien. Das ist dann einfach auch im Alltag total unrealistisch, ja, in vielen Fällen. Dann wird gesagt, man könnte ja auf sogenannte infrastrukturelle Angebote verweisen an vielen Stellen. Egal, ob das sinnvoll ist, egal, ob es die Infrastruktur überhaupt gibt. Da hat zum Beispiel Joachim Rock, das ist der Hauptgeschäftsführer vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, bei Surplus einen schönen Text nochmal zugeschrieben und das so ein bisschen aufgedröselt. Der hat zum Beispiel erklärt, ja, wenn jetzt eine Familie Unterstützungsbedarf hat, etwa weil ein Elternteil gehandicapt ist und Alltag und Erziehung nicht gut bewältigen kann, dann soll es halt künftig quasi keine ambulante Familienhilfe mehr geben, sondern die Kita soll sich dann einfach mit darum kümmern und soll halt dafür sorgen, dass es dem Kind gut geht, dass es zu Hause genug zu essen bekommt und dass sozusagen die Dinge des täglichen Lebens organisiert werden. Und das ist wirklich total absurd, weil eine solche Kita-Sozialarbeit, die gibt es kaum, ja. Und die Kitas sind ja eh personell mit dem, was sie jetzt schon stemmen müssen, komplett überfordert. Ein anderes Beispiel ist, dass auch die Assistenzen für Jugendliche und Studierende mit Beeinträchtigungen, dass die sozusagen als individueller Rechtsanspruch gestrichen werden sollen und dass halt die Schulen und Hochschulen sich darum kümmern sollen. Also an die soll das so verlagert und abgeschoben werden. Die sollen dafür künftig zuständig sein. Das ist auch absurd, wenn man sich anguckt, was da für eine Personalnot herrscht. Oder es gibt so Ideen, dass die Menschen mit einer Behinderung eben nicht mehr Anspruch haben auf einen individuellen Fahrdienst, sondern die sollen halt auf den öffentlichen Nahverkehr verwiesen werden, der ja, wie wir alle wissen, längst noch nicht barrierefrei ist. Ja. Und ein ganz weiterer wichtiger Punkt, die Refinanzierung von Tarifsteigerungen wird eben auch angegriffen. Ja, also da wird halt gesagt, auch das soll gestrichen oder eingeschränkt werden. Und das ist übrigens nicht nur ein Motiv jetzt hier bei den Kürzungen in der Eingliederungshilfe, sondern das zieht sich auch ganz massiv durch die ganzen Kürzungen, die wir im Gesundheitssystem bekommen sollen, bei dem Krankenkassengesetz, was ja jetzt vor der Sommerpause noch durchgepeitscht werden soll. Auch da haben wir einen massiven Angriff auf die Tariflöhne und damit natürlich auf die Beschäftigten, auf die Gewerkschaften, aber auch auf die Versorgung der Menschen, die auf gute Versorgung angewiesen sind. Ne? Und das ist natürlich etwas, was jetzt auch dieses Arbeitgeberinnenmodell bedroht, über das wir ja gesprochen haben. Ne? Also wenn es auch jetzt dazu kommen sollte, noch sind es ja nur Ideen, dass gesagt wird, naja, wir refinanzieren eben nicht mehr alle Tarifsteigerungen oder bestimmte Tarifleistungen in bestimmten Entgeltgruppen sollen so nicht mehr refinanziert werden.
Also auch das, was jetzt in Berlin erfolgreich war, wird wieder zurückgenommen.
Steht auf jeden Fall jetzt massiv unter Druck und in Frage.
Okay, ja. Eva, Wie geht's dir eigentlich mit diesem Beruf, den du hast, dass du dich ständig mit den schlimmen Kürzungen, was noch alles auf uns zukommt, beschäftigen musst? Ich bin dir wirklich total dankbar, dass du dich da eingräbst in diese, aber man merkt auch, finde ich, so, wir haben ja auch oft irgendwie dieses Thema, wie wütend einen das macht, ja, aber ich glaube, langsam ist so ein Punkt, wo man echt so ein bisschen wirklich erschlagen wird von dem, was da kommt. Und ich will nur ganz kurz nochmal sagen, weil es immer heißt, wir können uns das nicht leisten. Deutschland ist eines der Länder mit der am krassesten Vermögensungleichheit. Ne? Ich will es immer nur nochmal kurz einwerfen. Dieses Nullsummendenken, was so verbreitet ist, zu glauben, wir haben einen begrenzten Haushalt und es sei ungefähr so wie der Geldbeutel der schwäbischen Hausfrau, wie es immer so schön heißt, ist falsch. Ja, es wäre tatsächlich an der Stelle, würde ich das jetzt auch mal sagen, innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise und Staat wäre das eine Möglichkeit, tatsächlich umzuverteilen. Es ist eine Frage des politischen Willens und Wollens in bestimmten Grenzen. Das wollte ich nur noch mal sagen. Ja, wir können uns das nicht leisten. Einfach falsch streichen diesen Satz.
Ja,
so, das musste jetzt sein, Eva.
Ja, wie geht's mir damit, wenn ich das alles immer so lesen muss? Also ich muss schon sagen, das ist so ein Wechselbad der Gefühle zwischen Trauer, also über diese ganze Scheiße, und Wut, ja, weil da so viel dranhängt, so viel an Gewalt, die Menschen angetan werden soll, und so viel an politischen Entwicklungen, die für uns alle richtig scheiße sind. Tut mir leid, dass ich jetzt hier so unflätig werde in dieser Sendung. Aber
nicht
du hast es erwähnt. Ich meine, nee, klar,
für eine ganz
alle.
Kleine Minderheit
klar.
Nicht, ja.
Aber du hast es erwähnt, ja. Ich meine, die Sozialkürzung, das ist sozusagen das kratzt. Es ist nicht nur bitter für die Leute, es kratzt weiter an den Fundamenten dieser Demokratie und es spielt sozusagen den Rechten einfach nur in die Hände. Und das ist bitter. Genau. Und
Entschuldigung, wenn ich das kurz sage, es spielt den Rechten nicht in die Hände, es ist rechts.
Ja, es ist rechts.
Ja,
und
also
ja,
das muss die Rechte pervertiert immer alles nur, was ihr die Mitte schon aufs Silbertablett legt.
Voll.
Ja, aber was hat denn Birgit Stenger dazu gesagt? Ihr habt ja darüber auch gesprochen.
Genau, wir haben über die Angriffe gesprochen und diese Liste des Paritäters. Und sie hat vor allen Dingen erstmal gesagt, was sie wirklich am bittersten findet, das sind diese Einsparungen in der Kinder- und Jugendhilfe, weil sie nochmal gesagt hat, sparen an denen, die Schwächsten sind, das sei wirklich total verheerend. Und dann hat sie aber natürlich nochmal so auf ihre eigene Situation auch mitgeblickt und gesagt, naja, sie befürchtet halt schon, dass mit diesen Angriffen das tatsächlich das Arbeitgebermodell in der Assistenz auch in Frage steht und hat das nochmal auf den Satz gebracht, naja, wenn das so käme, dann würde das natürlich bedeuten, also wenn sie jetzt zum Beispiel wieder auf einen Dienstleister zurückgreifen muss, der AssistentInnen zu ihr schickt, dann hat es einfach zur Folge eine deutlich höhere Personalfluktuation und dann hat sie das in den Satz gepackt, das ist halt die klassische Situation, dass jemand kommt, der mir hilft und nicht jemand kommt, den ich mir ausgesucht habe. Und das, finde ich, hat es total gut auf den Punkt gebracht. Und sie hat dann aber auch nochmal, und da hören wir gleich nochmal rein, genauer aufgedröselt, was das mit dem Poolen, ich hatte das ja schon erwähnt, in ihrem Alltag eigentlich bedeuten würde.
Ja, bei Poolen heißt einfach nur 3 oder 4 oder wie viel auch immer Menschen warten darauf, dass irgendeine Assistentin krank wird, ausfällt, um dann stundenweise irgendwo einzuspringen. Ja, und also bis bei mir jemand angelernt ist, dass der wirklich sicher ist und alles alleine kann, ja, das dauert wirklich seine Zeit. Ja, und wenn Poolen durchkommt, dann kann ich meine Berufstätigkeit an den Nagel hängen. Ja, weil wenn dann morgens jemand ausfällt, weil ihm schlecht ist, er nicht arbeiten kann, Kopfschmerzen hat oder sonst was, und es kommt jemand Neues, dann brauche ich mehrere Stunden, bis ich überhaupt angezogen bin. Ja, und also ich biete immer allen an, zu mir nach Hause zu kommen, sich das alles anzugucken. Also ich habe da nichts zu verheimlichen. Ja, es ist sehr komplex. Aber leider nimmt nie jemand meine Einladung an. Stattdessen werden halt Behauptungen in den Raum gestellt, die absolut unzutreffend sind. Ja, nämlich, dass durchaus jeder einspringen kann. Das ist nicht so.
Also, es wird, finde ich, sehr klar in diesem Zitat von ihr, was das im Alltag der Menschen bedeutet. Aber die Pläne, die da gewälzt werden, die gehen ja zum Teil sogar noch weiter. Wenn man sich mit der Debatte beschäftigt, dann stolpert man irgendwann über diesen Ausdruck Wunsch- und Wahlrecht. Und genau dieses Wunsch- und Wahlrecht von Betroffenen, das wird oder da wird diskutiert, das einzuschränken und eben zu sagen, nee, das stellen wir jetzt unter Kostenvorbehalt. Und das betrifft letztendlich auch die Frage, ob Menschen tatsächlich noch frei wählen können in Zukunft und selbstbestimmt entscheiden können, wo sie wohnen wollen. Also ob sie in ihren eigenen vier Wänden leben können oder ob sie tatsächlich gegen ihren Willen in ein Heim ziehen müssen. Das würde das tatsächlich in letzter Konsequenz bedeuten, was da gerade diskutiert wird. Und das muss man sich wirklich mal vorstellen. Das wäre ein krasser Rechtsbruch der UN-Behindertenrechtskonvention und auch sonst wäre es einfach nur oberkrass. Also was anderes fällt mir dazu nicht ein. So. Und Birgit Stenger hat das auch kommentiert.
Und deswegen kann ich nur noch mal sagen, also das ist dann einfach die Situation, wie wir sie Anfang der 70er hatten. Ja, also damals war ich 10 und war in einem Heim, ja, und habe da die für ein Heim klassischen Gewalterfahrungen gemacht. Ja, und also dahin werden wir zurückkommen, wenn die Vorschläge von SPD und CDU so umgesetzt werden.
Eine Sache würde mich jetzt noch mal interessieren. Warum ziehen da eigentlich die Kommunen mit, Eva?
Naja, sie tun das, weil sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Und das soll jetzt erstmal gar nichts entschuldigen, sondern so ein bisschen die strukturellen Hintergründe beleuchten. Die Kommunen leiden natürlich auch darunter, dass seit mehreren Jahren die Konjunktur schlecht läuft, damit die Steuereinnahmen natürlich zurückgegangen sind. Sie leiden aber vor allem auch darunter, dass der Bund den Kommunen immer mehr Aufgaben rübergeschoben hat, die sie erfüllen müssen und die werden nicht ausreichend gegenfinanziert. Und du hast es schon angesprochen, die Kommunen waren auch vorher schon in großer Finanznot, also nicht jetzt erst seit der Wirtschaftsschwäche. Und da wäre natürlich ein ganz maßgeblicher Hebel, dass wir endlich eine andere Besteuerung der Extremvermögenden in diesem Land bekämen und auch eine Reform der Erbschaftssteuer. Denn diese Steuern würden eben auch an die Kommunen fließen. Und ich habe ja gesagt, das soll überhaupt nichts entschuldigen. Das sind aber sozusagen die strukturellen Zwänge, unter denen die Kommunen handeln. Und trotzdem, es kann keine Alternative sein, diesen Druck einfach nach unten weiterzugeben und in dieses Kürzungskonzert mit einzusteigen, beziehungsweise da irgendwelche scheinbar tollen Vorschläge zu machen, wie man das jetzt besonders gut umsetzen kann, da jetzt noch Milliarden einzusparen. Sondern Kommunen müssen wirklich Front dagegen machen. Und wenn sie es nicht von sich aus machen, wie man das sieht, also manche tun das sicherlich auch, dann muss es eigentlich darum gehen, dass man den kommunalen Spitzenverbänden ja sagt, not in our name.
Mhm.
So, das geht so nicht. Ja, und zum Abschluss würde ich gerne enden noch mit einem O-Ton von Frau Stenger nochmal, wo sie einfach nochmal für sich ein Resümee zieht mit Blick auf die politische Situation gerade.
Also ich würde all denen, die halt jetzt an dem Entwurf oder an der Sammlung der Punkte mitgearbeitet haben, sagen, dass ich ihnen wünsche, dass sie und ihre Familienangehörigen und ihre Freunde und Freundinnen gesund und reich bleiben. So, weil wenn eine Person, das nicht ist in diesem Land, gesund und reich. Also man braucht tatsächlich beides. Ja, dann hat man in vielen Bereichen einfach komplett verloren. Also das ist Es geht nur um den Egoismus derjenigen, die in diesem Land einfach über viel Geld verfügen und um die Mehrung ihres Reichtums.
Okay, ja. Eva, vielen Dank, dass du da so in dieses Thema eingestiegen bist für uns und uns auf den Stand gebracht hast. Wie gesagt, wir werden alle Infos in die Shownotes packen, das haben wir schon gesagt. Jetzt aber meine übliche Frage an dich, die wir am Ende ja dann immer so ein bisschen am Wickel haben. Mitbringsel, Eva, hast du ein Mitbringsel mitgebracht?
Ich habe leider keins.
Okay, du hast keins heute. Ich habe aber eins mitgebracht. Und zwar möchte ich auf ein Kinderbuch verweisen. Das ist 2024 schon erschienen. Und das heißt, als Ela das All eroberte. Ela hat einen Traum. Schon mal davon gehört? Das ist ein Kinderbuch, da geht es um Ela, die sehr fasziniert ist von Planeten, von Sternen, von Raketen und ihr Traum ist es eben, als Astronautin ins Weltall zu fliegen. Aber irgendwie glauben nicht alle dran, dass sie das schaffen kann. Und zwar, warum? Weil sie mit dem Rollstuhl lebt. Und dann will ich jetzt nicht die Pointe verraten, wie es weitergeht, aber es hat eine schöne Pointe. Ich möchte aber gerne darauf verweisen, dass die AutorInnen dieses Buchs das vorstellen werden, und zwar auf dem internationalen Festival übermorgen von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und zwar ist das der Spiegel-Bestseller-Autor Raul Krauthausen und das, so die Verlagswerbung-Multitalent Adina Herrmann, die stellen das vor, wie gesagt, auf dem Kongress übermorgen von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Das internationale Festival selbst insgesamt ist vom 19. Juni bis zum 21. Juni in Potsdam und zwar auf der Wiese bei der Metropolis-Halle am Filmpark Babelsberg. Und die Kinderbuchlesung mit Raul Krauthausen und Adina Herrmann findet statt am Samstag um 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr. Wie gesagt, als Ela das All eroberte.
Weißt du, dass ich schon in einer Lesung dieses Kinderbuches saß mit den beiden.
Mit deinen Kindern?
Ja, weil nämlich wir ja das Fest Deluxe hatten hier. Aha. In der Rosa-Luxemburg-Stiftung und haben sie nämlich auch daraus gelesen und wir saßen da drin.
Ah, wie schön.
War total nett, ja.
Okay, wunderbar. Also die es noch nicht kennen und noch nicht gehört haben, können sich freuen, dass es da noch einmal Gelegenheit gibt, zu der Kinderbuchlesung zu gehen. Gut, damit würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angelangt. Wir bedanken uns wie immer für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Anregungen, Kritik habt, dann schreibt uns wie immer an die E-Mail-Adresse armutszeugnis@rosalux.org. Und damit sagen wir tschüss, tschüss Eva, tschüss Andreas.
Bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören.